Meinst du, das ist ja etwas, was eigentlich eher, finde ich mal, so ein bisschen aus dem Vertrieb kommt? Also so habe ich es zumindest kennengelernt, dass man heißt, wow, gehst du mit dem und dem Mindset dort und dorthin, dann wird es schon funktionieren. Und wir haben ja vorhin schon mal eine kleine Probeaufnahme gemacht, bis mein Internet hier wieder in Dunkeldeutschland versagt hat. Und da hast du was sehr Spannendes zum Thema Mindset gesagt, weil das ist natürlich was, das haben wir ja nicht nur in unserer alltäglichen Arbeit. Das haben wir ja so immer, sobald wir mit Menschen zu tun haben. Ja, sind es Kollegen, sind es Mitarbeiter, sind es Geschäftspartner und natürlich zu allerletzt dann auch die Kunden. Also das ist, glaube ich, etwas, das ist berufsübergreifend einfach wahnsinnig wichtig. Wenn ich hier als Einzelkämpfer auch viel unterwegs bin. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anne Brackhoff.
Mein Name ist Patrick Bayer.
Und wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, das also irgendwie jeden Unternehmer, aber auch jeden Sachverständigen, ich würde sagen fast tagtäglich in seiner Arbeit begleitet auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und zwar ist das das Thema Mindset und Resilienz. Und dabei vielleicht einerseits das Thema Workload, das Thema Prioritäten. Aber wie gehe ich auch damit um, wenn ich mich vor, ich würde mal sagen, Obrigkeiten verteidigen muss in dem, was ich tue. Aber bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, Patrick, vielleicht ganz kurz an dich, dein Highlight der letzten Woche.
Ich habe ja immer noch Urlaub. Ich war mit meinen Kindern in den Niederlanden und habe die
Oh
Zeit
ja.
dort sehr genossen.
Gab's Fla?
Natürlich. Und gesalzene Lakritz und Pfannkuchen. Und Frikandel Spezial.
Sind das dann automatisch Poffertjes oder ist das wieder was anderes?
Nein, das ist was ganz anderes. Oh, jetzt warst du einmal in den Niederlanden und meinst, bist gleich Fachfrau oder was?
Nein, nochmal, mein Vater ist Niederrheiner. Also ich bin so mit einem halben holländischen Familienzweig aufgewachsen. Ja, gut, ja, es ist auch egal. Nee,
Ich
schön,
möchte
dass.
kurz dazu, ich möchte dazu kurz anmerken, dass Anne einen Wochenendtrip in Amsterdam verbracht
Amsterdam.
hat und ich sogar davon Bilder zugespielt bekommen habe. Von der holländischen Verkehrswacht.
Quatsch, echt jetzt? Nein, oh nein.
Anne hat nämlich ohne Parkschein geparkt und darf jetzt 85 Euro dafür bezahlen.
Wo habe ich geparkt?
Ohne Parkschein in Amsterdam.
Ich habe gedacht, also erstens stand da nichts und zweitens habe ich mich schon,
Ja.
also wenn, dann hätte ich gedacht, da klebt was an der Windschutzscheibe, nein, aber gut, okay, alles klar, da war das Ganze jetzt.
Nepperschlepper-Bauernfänger. Alles das Gleiche hier immer. Da
Wie bitte?
stand nichts. Nepperschlepper-Bauernfänger, sag ich. Da stand nichts.
Na gut, dann
Das war mein Highlight.
find ich das aber trotzdem irgendwie noch bezahlbar, tatsächlich, wenn ich überlege, wo ich stand, die Tage. Also das ist vollkommen okay. Jetzt am Wochenende fahre ich nach Prag. Also ich fahre nicht, ich fahre mit. Kann sein, dass ich also nächste Woche was zum Thema Gulasch zu erzählen habe und Bier. Gucken wir mal.
Viel, also wenn ich jetzt an deine Heimat denke, müssten dir doch böhmische Klöße doch viel näher liegen als Gulasch.
Also ist das aber so ein tschechisches Ding oder so ein Prager Ding, weiß ich, war das Thema Gulasch. Immer auch in diesen Broten drin.
Ja, aber
Gut,
ich
ich
glaube,
bin.
böhmische Klöße sind doch viel, sind die nicht so das absolute Highlighter? Ist Gulasch nicht nur so ein Touristending?
Natürlich so ein Touristending. Ich bin ja auch ein Tourist, deswegen fahre ich
Ach
dahin und
so.
will mein Gulasch und mein
Okay.
Bier haben, gefälligst für
Ist
5
okay.
Euro in Summe maximal. Böhmische Knödel.
Ich möchte übrigens mal anmerken, es gab oder es gibt vielleicht immer noch den Eurocity von Hamburg nach Prag
Oh.
über Berlin. Und da wurde tatsächlich im Speisewagen wurden da Pfannenschnitzel gebraten, so richtig in der Pfanne. Ja, kann ich nur empfehlen.
Ist das dann auch schon ein Stück her, weil wenn ich jetzt so an die Verköstigung in den Zügen denke.
Ja, aber das war schon gut. Ich bin da vorbeigelaufen. Ich glaube, das hätte ich im Podcast auch schon mal erzählt. Bin da an der Küche vorbeigelaufen, habe gesehen, dass sie ihre Schnitzel in der Pfanne braten, bin zurückgegangen, habe mich in den Speisewagen gesetzt, habe einen Schnitzel bestellt.
Warum nicht? Wir hatten überlegt, mit dem Zug zu fahren, aber tatsächlich, das muss man jetzt mal sagen, es ist echt unverhältnismäßig teuer und man fährt trotzdem sehr lange dafür, dass wir ja quasi Nachbarn sind. Und dann wurde jetzt meine Freundin verhaftet zu fahren. Naja, wie dem auch sei. Wir haben aber einen Parkplatz reserviert. Das nur mal so zum Thema Ordnungswidrigkeiten. Gut, alles klar. Ich erwarte dann die Rechnung. Vielen lieben Dank. Ich kümmere mich. Ja, also das Thema Mindset und Resilienz. Das finde ich, das ist jetzt ein guter Übergang, weil wenn man in solchen Städten fährt, braucht man auch Mindset und Resilienz. Aber im Hinblick auf unser alltägliches Tun, was ist denn so das Erste, was dir einfällt, wenn du daran denkst? Mindset, Resilienz.
Also Resilienz ist ja grundsätzlich erstmal die Fähigkeit, sich von den Emotionen, Gedanken, Einflüssen Dritter persönlich oder zum Selbstschutz abgrenzen zu können. Und Mindset ist ja eigentlich was anderes. Mindset ist ja ein sehr übergeordneter Begriff. In dem Zusammenhang, wie wir ihn jetzt für heute gewählt haben, geht es ja eher darum, vielleicht auch in die Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen und deren Situationen zu verstehen. Ich habe am Wochenende so ein Recap von Ron Hess auf Instagram gesehen, über seine bisherig geleisteten Praktika. Und da hat er wieder da einen kurzen Satz reingeschnitten, den er damals bei uns gelassen hat. Er wusste gar nicht, wie Sozialsachverständige eigentlich sein müssen in ihrem Job. Und ich glaube, damit hat er wirklich recht. Ja.
Glaubst du, das sind sehr viele Sachverständige? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich gebe dir vollkommen recht, das ist ganz dringend nötig. Aber glaubst du, das bringt jeder automatisch in diesen Job mit sich?
Ich glaube, viele sind überrascht, wie sozial der Job sein muss oder ist. Und ich glaube, also das zu generalisieren ist ja schwierig, ne? Vielleicht auch gar nicht zielführend, aber ich glaube, dass viele das glauben, dass sie es sind oder das glauben, dass sie es nicht brauchen, um dann überrascht zu sein, dass es doch nochmal ein anderer Punkt ist, wenn du plötzlich bei einer alleinerziehenden Mutter stehst, der gerade ihr Haus unterm Hintern weggefändet wird oder zwangsversteigert wird oder sowas, ne? Also das sind dann so die nicht so schönen Momente. Ich hatte neulich, glaube, hatte ich jetzt schon mal erzählt, ich weiß es immer nicht, kam ich auf so einen alten Bauernhof und da hatte dann das Finanzamt die Zwangsversteigerung aufgrund von Schätzungsbescheiden eingeleitet, weil sie die letzten 3 Jahre ihr schwerstkranken Mann zu Hause gepflegt hat und nicht dazu gekommen ist, ihre Buchführung zu machen. Also das sind so Dinge, wo man dann da steht und auch manchmal denkt, ach Mensch, Leute, ey, ganz ehrlich, ne, wir haben in diesem Land andere Probleme. Aber gut.
Es ist, wie es ist. Und wir sind der verlängerte Arm. Und das vielleicht auch zum Thema Mindset. Nee, wobei eigentlich mehr zum Thema Resilienz. Das stimmt schon tatsächlich, weil wir ja dann doch nicht unregelmäßig, gerade wenn wir jetzt auch für gerichtliche Auftraggeber unterwegs sind, halt auch mit menschlichem Leid konfrontiert werden. Also das kann natürlich, wie gesagt, die bewohnte Immobilie sein, so wie du es gesagt hattest. Na, also es ist noch jemand da, der jetzt damit konfrontiert wird, dass es so ist, wie es ist. Ich hatte auch letzte Woche einen Zwangsversteigerungstermin, bin ich auch vor Ort gekommen und ich habe mich irgendwie schon so gewappnet, weil ich dachte mir, puh, Gegend ist jetzt auch nicht so toll in Gera und du weißt ja dann doch immer nicht, was dich erwartet, wenn jemand da einfach dann doch längere Zeit seine Schulden nicht bedient, weil das muss man ja auch sagen. Also bis es zur Zwangsversteigerung kommt, dauert es ja. Und da gehen ja auch meistens einige Gespräche auch mit dem Gläubiger einher, bis es dann letztendlich zur letzten Wahl der Zwangsversteigerung kommt. Aber ich war sehr überrascht. Also es war eigentlich ein schöner Termin, sofern man das sagen kann. Der Schuldner war sehr freundlich, sehr zuvorkommend, hat seine Fragen beantwortet. Der war sehr, ja, wie soll ich denn sagen, fast so ein bisschen demütig. Und das hat mir dann schon leid getan, weil ich mir dachte, Mensch, hätte man das Ganze denn nicht irgendwo so ein bisschen umkehren können und vielleicht vorher lösen können und dann hätten sie mich jetzt ja gar nicht gebraucht, aber das ist ja irgendwo auch nicht meine Aufgabe. Was würdest du denn so sagen, sind so diese ersten Steps hin zu einer recht gefestigten Resilienz, was diesen Job angeht? Weil es gehört ja neben der Konfrontation mit diesen menschlichen Schicksalen auch nochmal dieses ganze Thema Verantwortung dazu. Ja, also wir leisten ja meistens zu recht wichtigen Dingen unseren Beitrag.
Also ich glaube, ehrlicherweise, eine gewisse Grundresilienz musst du mitbringen. Aber was für mich ein viel schwierigerer Punkt ist, wir befinden uns ja Kraft unseres Amtes in einer Machtposition. Wir entscheiden schon darüber. Und wie es bei Menschen weitergeht. Oder wie viel Geld sie von ihrem Erbe behalten dürfen. Oder ob sie vielleicht zukünftig auf Augenhöhe weiter einander begegnen können. Und da sind ja sehr, sehr viele Aspekte dabei. Und ist die Grundvoraussetzung erstmal schon mal, finde ich, eine gewisse Grundresilienz zu haben. Und zu sagen, ich grenze mich jetzt erstmal von den Dingen ab, die da wirklich auf mich zukommen, so, und mache diese Situation nicht zu meinen Situationen und die Probleme nicht zu meinen Problemen erstmal, so.
Hm.
Und dann geht es ja einen Schritt weiter und ich muss mir Gedanken machen, wie verhalte ich mich in diesem Gesamtgefüge, ja, und da finde ich, es ist schon angemessen, mal drüber nachzudenken, welche Machtposition habe ich denn hier? Und mein Lieblingsbeispiel ist immer, ich rede in einem Scheidungsverfahren, in einer Scheidungsgeschichte darüber, dass Schätzungenauigkeiten von 10-20% in Gutachten durchaus vorkommen. Und ich darf aber nicht vergessen, am Ende des Tages sind es dann für den einen 10 oder 20.000 Euro mehr oder weniger, die er hat oder die er zahlen muss. Das ist ein Punkt, wo ich finde, dass wir genau, ich sag mal, in das Problem geraten, was gerne auch Ärzten vorgeworfen wird, dass sie irgendwann abstumpfen, ne, wenn sie irgendwelche schlechten Diagnosen mitteilen oder sonst was, dass wir uns oftmals gar nicht genug Gedanken darüber machen, was löst das denn bei demjenigen aus? Ja, für uns sind es 10% Schätzungsgenauigkeit, ja, für den anderen sind es aber 20.000 Euro.
Ja. Ja.
Und ich glaube, mit dieser Verantwortung, die wir haben, und also damit kann, glaube ich, nicht jeder umgehen. Und das merkt man dann und wann auch, ich sag mal, in Auseinandersetzung mit anderen Berufskolleginnen und Berufskollegen.
Das ist ein guter Punkt, weil ich prinzipiell und du ja genauso der absolute Verfechter von diesem Thema Sachverstand mit Herz bin, ne? Also wirklich zu sagen, okay, ich sehe nicht nur das Objekt, ich sehe nicht nur die Marktdaten, ich sehe halt auch den Menschen dahinter oder die Aufgabe, die ich jetzt hier habe, den Teil, den ich dazu beitrage. Aber das muss ich natürlich auch für mich trotzdem ein Stück weit fernhalten, weil, das merke ich auch, je näher ich mich auf so eine Situation einlasse, und das kriegen ja dann auch Kunden, die vielleicht auch eine gewisse Empathie haben, dann auch mit, dass man jemanden hat, der sich darauf einlässt, desto mehr werde ich in so einen Sog natürlich auch mitgenommen. Ich kann mich noch an den Fall erinnern, das war letztes Jahr, als wir unseren Teil dazu beigetragen haben, wie du dich noch erinnern kannst, das war hier ein Fall, wo ein ganz kleines Stückchen Dreieckweg in der Baulast gefehlt hat. Und wir quasi so ein bisschen diesen, also wir mussten ja letztendlich dann die Verkehrswertsermittlung des Objekts am hinteren Ende des Weges darstellen. Und es war an sich alles angenehm, auch alles funktioniert. Aber man hat gemerkt, wie angefasst die Kundin war von diesem Rechtsstreit mit ihrer Familie. Und es äußerte sich dann darin, dass sie mir dann auch sehr lange Schriftverkehr mit dem Rechtsanwalt immer zugeschickt hat, wo ich sag, ja, also sagt ihm, schauen Sie mal hier, wie damit umgegangen wird und wie dann auch mit ihrem Gutachten umgegangen wird. Also es hatte keinerlei Konsequenzen, wir sind doch nirgendwo angesprochen worden, es war scheinbar alles in Ordnung. Aber die hat mich sehr lange noch mitgenommen, weil sie wahrscheinlich gedacht hat, dass sie jetzt in mir so ein bisschen einen Weggefährten gefunden hat und so einen Leidensgenossen, oder der sie da jetzt begleitet. Und auch das finde ich wiederum gefährlich, weil trotzdem sind wir ja objektiv. Ja, also das fällt mir zumindest sehr, sehr schwer.
Ach, ob das gefährlich ist, weiß ich gar nicht. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, es ist ein Punkt, an dem wir lernen müssen, uns abzugrenzen. Und das ist, glaube ich, gerade am Anfang vielleicht ein bisschen verstörend, wenn du in den Job kommst und du einfach feststellst, dass es diverse Situationen gibt, in denen du wirklich in so persönliche Konflikte mit reingezogen wirst. Ja. Und das ist zum Beispiel immer so ein Punkt, wo ich sage, wenn die Leute sich an uns wenden und wir mit denen dann letzten Endes auch in den Dialog gehen, dann sind wir immer Teil einer Lösung. Oder sagen wir mal so, wir können das sein, wenn wir das selber so verstehen, ja. Bei uns ist ja also die Regel, dass wenn scheidungswillige Pärchen betroffen sind, dass sich jemand bei uns meldet und sagt, ich würde ein Gutachten aufsetzen, wir wollen uns irgendwie gütlich einigen, ja, dass wir dann immer sagen, naja, dann nehmen wir doch auch die andere Partei mit in den Vertrag auf, ja, damit da kein Misstrauen entsteht. Und so versuchen wir das immer schon zu unterstützen. Man hätte jetzt auch einfach nur sagen können, ja, pff, machen wir das halt, ne? Ist mir doch egal, was da passiert. Aber diese Verantwortung letzten Endes zu nehmen. Und das muss man immer sagen, das ist zum Beispiel etwas, was ich sehr schätze im Individualgeschäft, was zum Beispiel im Massengeschäft, nehmen wir jetzt mal Belangswertermittlung oder sowas, komplett untergeht. Ja.
Ja.
wir haben ja lange Zeit auch im Teilverkauf mit agiert und da soll man letzten Endes auch immer einen guten Eindruck beim Kunden machen. Am Ende des Tages geht es dann aber auch nur um Berechnungsmethodiken. Ne? Die Bellwert V lässt ja da deutlich weniger Spielraum als die Immowert V. Und ich finde, da muss man sagen, diesen Punkten wird man im individuellen Sachverständigenbereich viel gerechter. Hm. Am Anfang steht aber meistens oder für die meisten Sachverständigen ja über irgendwelche Pools oder so die Beleihungswertermittlung. Und da, glaube ich, wird viel falsch geprägt. Also da kommt's, wird auch vielleicht das Feingefühl für den Kunden nicht entwickelt, weil du halt kriegst vielleicht 300-400 Euro für ein Gutachten, wenn es hochkommt. Hm. Dann hast du halt, ich sag mal, ein anderes Mindset, dich da beim Kunden hinzusetzen. Wir haben hier teilweise Kundentermine gehabt, die, weiß ich nicht, im Einzelfall mal, das war aber wirklich selten, 3-4 Stunden gedauert haben, weil wir die Kunden abholen mussten. Ja. Hm. Und wenn dann nachher aber 4.000, 5.000, 6.000 Euro auf der Rechnung steht, anstatt 400 Euro für eine Beleihungswertermittlung, dann habe ich auch einen anderen Antrieb, mich mit dem Kunden anders auseinanderzusetzen oder den Kunden nachzuberaten.
Ja, ja. Dann ist für mich im Thema Resilienz, wir sind ja noch nicht beim Mindset-Thema Resilienz, noch ein ganz anderer Punkt sehr, sehr wichtig. Und da kann ich mich noch an Anekdote von 2, 3 berufsjungen Kolleginnen, sage ich jetzt mal, erinnern, die im Rahmen ihrer Gutachtenstellung tätig geworden sind und dann irgendwann danach Brief von einem Rechtsanwalt bekommen haben, weil das Gutachten letztendlich irgendwo in ein besonderes Visier geraten ist. Logischerweise, weil wir arbeiten ja, wie du schon gesagt hast, ganz häufig auch in so kritischen Situationen. Ja, also Erbstreitigkeiten, Scheidungsproblematiken oder ähnliches. Ich habe tatsächlich was Wochenende auch eine, also noch keine schlimme E-Mail bekommen, aber eine ähnliche E-Mail, ne, dass ein Gutachten, das wir geschrieben haben, von der Gegenpartei als, Zitat, nicht aussagekräftig zitiert wurde, wo ich sage, das ist ja mal echt ein ausdrucksloser Satz, weil was soll ich damit jetzt anfangen? Es ist nicht aussagekräftig, warum, also wo denn, keine Ahnung. Und sowas kommt ja, glaube ich, nicht selten vor. Wie lange, also was würdest du, was war so dein erster Begegnungspunkt mit diesem Thema Kritik an deiner Arbeit?
Ich sehe das gar nicht als so wirklich als Kritik an meiner Arbeit, ne? Also es gibt Leute, die im Prinzip, ich hätte jetzt beinahe gesagt, für Geld alles machen, aber die von Berufswegen damit betraut sind, eine bestimmte Meinung zu vertreten. Und in allererster Linie sind das zum Beispiel Rechtsanwälte. So, und wenn sich zwei Konfliktparteien begegnen, dann ist der eine der einen Meinung und typischerweise der andere der anderen Meinung. Wenn ich jetzt also für eine Partei ein Gutachten schreibe und der andere Partei das nicht gefällt, dann ist letzten Endes das Gutachten erstmal aus derer subjektiven Sicht schlecht. Das heißt aber gar nicht, dass es objektiv schlecht sein muss. Hm. Ja, sondern das heißt nur letzten Endes, du hast nicht das geleistet, was ich persönlich für mich erwartet habe. So. Und dann gilt es letzten Endes darum, das Ganze sachlich zu erklären. Und dann muss man am Ende des Tages auch mal sagen, wissen Sie was? Ich habe das jetzt hier gerade mit so einer Finanzbeamtin. Ich habe Ihnen das jetzt erklärt. Ich habe Ihnen das nachgewiesen. Wir haben das erläutert. Und es ist nicht mein Job, dass Ihnen der Wert passt, der da unten rauskommt.
Das stimmt wohl. Das stimmt, ja. Aber auch genauso in die andere Richtung, finde ich. Also das ist auch etwas, wenn mich der Kunde... Also das habe ich sehr häufig und das finde ich dann doch manchmal etwas erschreckend und davon versuche ich mich nicht abholen zu lassen, dass Kunden sich an den Tisch setzen, so nach dem Motto, ich bezahle sie und deswegen habe ich ja dann auch jetzt hier bitte das Recht, dass mir das Ergebnis gefällt. Und das ist ja auch etwas, was man den Leuten recht zügig klar machen muss, dass das nicht darstellbar ist. Also ich hatte auch mal eine Kundin, das war allerdings eine Wertindikation, also kein Vollgutachten, weil die innerhalb der Familie den Wert des Hauses der Mama feststellen musste, damit sich die Töchter untereinander, ja, wie soll ich denn sagen, einigen und auszahlen können, weil eine Tochter das Haus gerne haben wollen würde. Und es war auch an sich ein bisschen schwierig, weil das Haus war in sich wirklich nichts Besonderes, stand aber in einem recht guten Landkreis, aber auch wieder da, nicht in der A-Lage. Also man musste schon ein bisschen differenzierter damit umgehen. Und ich bin der Meinung, ich habe es schon wirklich realistisch abgebildet. So, und dann schickte ich das den Kunden zu und man muss sagen, es sind jetzt auch Kunden, ja, die hatten schon, also die waren jetzt auch nicht mehr Anfang der 20er, sag ich jetzt mal. Das heißt, die blickten ja auch in einen Kredit, den sie aufzunehmen hatten, der jetzt bestenfalls so kompakt wie möglich auszusehen hätte. Und die riefen mich dann an und sagten, sie wären schon sehr erschrocken über den Wert gewesen. Also sie hätten mit deutlich weniger gerechnet. Und dann war es ja auch meine Aufgabe, den ganz klar zu sagen, also bei aller Liebe, wir haben es schon so realistisch wie möglich gemacht. Mehr ist einfach schlichtweg nicht drin. Na?
Ja, also wir haben daraus ja ein paar Strategien entwickelt, um solche Sachen im Vorwege mal auszufiltern. Also es ist beispielsweise so, dass wenn wir Wertschätzungen, also zum Beispiel Veranlagen vom Finanzamt oder sowas bekommen, ja, dass wir uns die vorher ab einmal angucken und dann dem Kunden sagen, okay, da können wir was machen oder da können wir nichts machen. Das mache ich auch zum Beispiel bei uns im Büro kostenfrei, weil ich ehrlicherweise da auch keine Lust habe, eine Rechnung dafür zu schreiben, dafür, dass ich uns unsinniges Geschäft vom Hals halte. Kann man aber anders handhaben. Ich mache das halt so und stelle dann für mich immer wieder fest, dass es ganz gut ist, dass wir solche Sachen im Vorfeld prüfen. Damit haben wir, ich sag mal, auch nicht das Problem, dass der Kunde uns mit dem Nachweis des niedrigen gemeinen Wertes beauftragt und wir kommen anschließend auf einen höheren Wert, als das Finanzamt angesetzt hat, und der Kunde denkt sich, warum soll ich jetzt auch noch 3.500 Euro für ein Gutachten bezahlen? Grundsätzlich ist es aber so, dass ich auch immer versuche, dem Kunden das zu erklären und zu sagen, ich bin nicht derjenige da, der ihre Wünsche erfüllt. Ja, ich, also den Wunsch nach einem Gutachten, den kann ich Ihnen erfüllen, aber wir sollten vorher darüber sprechen, was sind Ihre Erwartungen und werden wir voraussichtlich ihre Erwartungen erfüllen. Und das ist eine Sache der Kommunikation. Und das ist zum Beispiel was, wo ich ja auch vermeiden kann, Konflikte zu haben, wo ich dann aber vielleicht mir darüber im Klaren sein muss, dass dann vielleicht von einer anderen Seite da was kommt oder vielleicht auch mal vom Gericht. Ich habe jetzt vor einiger Zeit hier einen Widerspruch gegen ein Zwangsversteigerungsgutachten von mir gehabt, ja. Das sind aber zum Beispiel Dinge, das war für mich absehbar, weil der Zwangsversteigerungsschuldner schon, also wirklich so ein bisschen querulantisch da unterwegs war. Und ich sehe das nie an Kritik an meiner Person. Ich gucke mir den Gutachten dann an und gucke, ob ich einen Fehler gemacht habe. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, das ist auch wie vor Gericht, dann stehe ich auch dazu. Dann sage ich, ja, also sorry, tut mir leid, das war falsch. Ansonsten ist es einfach nur das andere Weltbild eines anderen Menschen. Das versuche ich ihm dann zu erklären. Und wenn er sich das gar nicht erklären lassen möchte, ja, weil da ganz andere Dinge dahinter stecken als, und ich jetzt quasi nur der Kanal bin, in dem das kommuniziert wird, ja, dann ist das halt so. Und das ist, glaube ich, was ich im Thema Resilienz jeder Berufsanfängerin und jedem Berufsanfänger beigeben würde, zu sagen, nehmt es am Anfang erstmal überhaupt nicht persönlich, was da auf euch einprasselt. Das sind halt Menschen, die haben andere Interessen. Und da habt ihr eigentlich als Sachverständige herzlich wenig mit zu tun. Ihr geratet Kraft eures Jobs da in die Fronten. Aber das ist kein persönliches Ding, ja. In 5 Jahren erinnert sich keiner mehr an euch.
Das ist wohl wahr. Und tatsächlich ist ja immer so, und das finde ich sehr schwer, das nicht persönlich zu nehmen, da sind diesen Kritikpunkten ganz häufig als allererstes die Qualifikation angegriffen wird. Ja, also irgendwie weiß ich nicht. Als allererstes wird erstmal auf denjenigen gepfiffen, der da gestempelt hat. Ob er das jetzt dann, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, ist vollkommen egal. Und so habe ich das auch das Gefühl jetzt bei der E-Mail, die ich am Wochenende bekommen habe, mit dem das Gutachten ist nicht aussagekräftig. Und jetzt? Also wo denn, wie denn, warum? Also das wirkt so ein bisschen wie Hinhaltetaktik. Das muss man dann wahrscheinlich auch ein bisschen aushalten.
Ja, aber das sind dann so Dinge, da ist für mich ja das Erste, dass ich dann sage, bitte substanzieren Sie Ihre Meinung.
Ja,
natürlich. Ihre Auffassung, ne? Bitte begründen Sie das. Fertig.
Tatsächlich. Du hast gerade was zum Thema Fehler an Gutachten gesehen. Das finde ich nochmal ganz, ganz interessant, darüber zu sprechen, weil ich glaube, selbst wenn man das nur ein Jahr macht und man guckt sich die Gutachten von vor einem Jahr an, stellt man dann fest, Gott sei Dank ist es niemandem aufgefallen oder es hat zumindest niemand gemeckert. Also das ist doch, das klingt jetzt so ein bisschen kindlich, die Frage, aber das ist doch normal, oder?
Also ich finde grundsätzlich ist Fehler machen normal. Jeder Mensch macht Fehler, also davon kann sich keiner frei machen. Wir sind halt in einer wahnsinnigen Leistungsgesellschaft, in der solche Dinge nicht erlaubt sind. ja, oder verurteilt werden. Warum? Weil der Mensch ein mangelorientiertes Wesen ist und darauf immer darauf achtet, wo ist irgendwo ein Mangel entstanden. Fehler sind Mangel und oder Mängel, und dementsprechend wird dann darauf geguckt und natürlich darauf fokussiert. Es ruft ja viel häufiger ein Kunde an, um sich zu beschweren, als ein Kunde, dass ein Kunde anruft und sagt, vielen Dank, das hat mir total weitergeholfen oder sonst was, ja.
Stimmt.
Also wenn man nachfragt, ja, wenn man aktiv nachfragt, dann erfährt man das, ne? Wenn man einen Kunden anschließend anruft, ne, einen Carecall macht und sagt, na, wie war das? Nee, super, toll, klasse. Aber von alleine, sehr, sehr selten.
Ja, das ist wohl wahr, ne? Weil wir lesen doch, das ist ja das typische Ding dieser Google-Rezension. Wir lesen ganz häufig nur das, was Leute schlecht fanden und nicht das, was sie letztendlich toll fanden.
Genau, und also das ist halt dieses Riesenthema Resilienz, wo man echt sich überlegen muss, wie komme ich damit klar, einmal mit persönlichen Problemen, die meine Kunden haben, ja, mich davon zu dissoziieren und dann, wenn ich angegriffen werde, das Ganze nicht zu persönlich zu nehmen. So, und dann kommen wir nochmal, und dann, also kommen wir unweigerlich ins Thema Mindset, ja, zu sagen, ich bin hier nicht der Herrgott. Ja, ich habe zwar tatsächlich diese Machtposition, aber ich bin nicht der Herrgott. Und dementsprechend ist es zum Beispiel bei uns ja so, dass wir unsere Gutachten rausschicken und sagen, lieber Kunde, guck bitte drüber, stelle Fragen. Wenn dir Fragen auffallen, korrigiere uns, wenn wir Fehler gemacht haben, offensichtlich, die dir auffallen, ja. Und bitte sag uns, ob das Gutachten so für dich, abgesehen vom Wert, jetzt okay ist, ja, ob da irgendwelche Unklarheiten, Fehler, Passagen drin sind, die du nicht verstehst oder sonst was. Also gar nicht dem Kunden ein Gutachten zu übermitteln und sagen, das bitteschön, lieber Kunde, der Herrgott hat gesprochen, sondern zu sagen, also den Kunden einfach mit ins Boot zu holen, sodass er auch das Gefühl bekommt, und das ist auch sein gutes Recht, da mitzugestalten ein Stück weit. Ne?
Ja, also das habe ich mir auch so adaptiert und das wird auch sehr gut angenommen. Also ich bin da, das ist sicherlich auch etwas, das kann man wirtschaftlich hinterfragen. Ich bin ja immer sehr langsam mit meiner Rechnungsstellung. Darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen, dass ich immer ganz gerne das Kunden das Gutachten schicke und sage, also ungefähr eine Woche später schicke ich die Rechnung, damit der Kunde nicht dieses Gefühl hat, hier ist das Gutachten, hier ist die Rechnung, jetzt kommst du ja automatisch in eine Zahlungsfrist, jetzt guck das, sondern schau es dir an und ich schicke dann nach einer Woche meine Rechnung nach, weil ich der Meinung bin, jetzt hat er eine Woche Zeit gehabt, sich das Ganze mal ein bisschen anzusehen und jetzt könnten wir nochmal drüber sprechen, dass der Kunde auch, wie du schon gesagt hast, zufrieden ist, wenn gleich vielleicht auch nicht mit dem Wert, sondern letztendlich mit dem Nutzen des Gutachtens an sich, ja. Kann man, wie gesagt, wirtschaftlich hinterfragen, ist natürlich immer so ein Ding, weil dann verliere ich wieder eine Woche Zeit, also wer weiß, ob man das jetzt kontinuierlich so beibehalten kann, aber ich fühle mich damit eigentlich recht wohl und von Kunden wird es auch gut angenommen, so. Mindset ist ja etwas, was eigentlich eher, finde ich mal, so ein bisschen aus dem Vertrieb kommt. Also so habe ich es zumindest kennengelernt, dass man heißt, wow, gehst du mit dem und dem Mindset dort und dorthin, dann wird es schon funktionieren. Und wir haben ja vorhin schon mal eine kleine Probeaufnahme gemacht, bis im Internet hier wieder in Dunkeldeutschland versagt hat. Und da hast du was sehr Spannendes zum Thema Mindset gesagt. Weil das ist natürlich was, das haben wir ja nicht nur in unserer alltäglichen Arbeit. Das haben wir ja so immer, sobald wir mit Menschen zu tun haben. Ja, sind es Kollegen, sind es Mitarbeiter, sind es Geschäftspartner und natürlich zu allerletzt dann auch die Kunden. Also das ist, glaube ich, etwas, das ist berufsübergreifend einfach wahnsinnig wichtig, wenn ich hier als Einzelkämpfer auch viel unterwegs bin, ja.
Ja, also das ist ja egal, ne? Ob das der Behördenmitarbeiter ist, der irgendwie nicht so spurt, wie wir das gerne hätten, ja. Ob es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die Rechtsanwältin auf der Gegenseite ist. Also es ist ja sehr, sehr verschieden, was letzten Endes bei uns da auch ankommt. Und wie wir reagieren müssen. Ich nenne das ja mal Flexibilität im Niveau, sich da wirklich auf das Gegenüber einzustellen und zu sagen, ich nehme das jetzt einfach mal so an. Und ich, was ich zum Beispiel auch total gerne mache, ist, dass ich ja wirklich mal mit den Menschen kommuniziere per Telefon, ja, oder auch persönlich, je nachdem, wenn es da irgendwelche Konflikte geht. Weil auf der rein schriftlichen Ebene, das kennen wir alle von WhatsApp, lassen sich solche Dinge nicht lösen. So, jetzt ja. Ist es natürlich so, wenn ich habe hier eine Mitarbeiterin beim Finanzamt, ich glaube, die ist einfach menschenscheu. Ja, ich kriege die einfach nicht ans Telefon. Ich habe schon überlegt, ob ich da mal hinfahre oder so. Also das sind so Dinge, wo ich denke, also das lässt sich vielleicht erklären. Wichtig ist aber, und das ist vielleicht das Wichtigste überhaupt, wenn ich in so einer Situation bin, wo ich angegangen werde, ob meiner Person, meiner Qualifikation, meines Gutachtens, wie auch immer, nie in dem Moment schnell zum Hörer greifen. Das eskaliert meistens. Erstmal kurz, weiß ich nicht, ein paar Tage liegen lassen und dann darauf reagieren und dann mit Bedacht. Ja, und ich glaube, das ist was, bei der Bundeswehr gibt es das auch, ne? Darf sich erst immer einen Tag später über jemanden beschweren, wenn was schiefgelaufen ist. Und dadurch erledigen sich, glaube ich, 80% aller Beschwerden.
Das ist ja mal interessant. Das wusste ich nicht, tatsächlich. Also das ist spannend darüber nach. Wobei, das stimmt ja tatsächlich. Also ich bekomme eine Situation, ich bin dann natürlich erregt und will das irgendwie zum Ausdruck bringen. Und lasse ich es mal einen Tag liegen, ist mir das dann meistens auch schon wieder egal. Aber ich sage, ja komm, dann lass es. Dann ist es halt einfach so. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Kann man das trainieren? Also ist das was, wo du sagst, weil du kannst, glaube ich, gerade jetzt auch an diejenigen unter uns, die, weiß ich nicht, Ende 20, Anfang 30 sind, weil das nimmt ja auch in den Ausbildungsreihen zu, das finde ich auch sehr, sehr cool, ja. Und da dann an diejenigen irgendwie so die Botschaft mitzugeben, das ist was, das kommt auch mit der Zeit mal. Und das kommt natürlich wahrscheinlich auch mit Selbstbewusstsein, also Selbstbewusstsein in meiner Arbeit, die ich mache, wenn ich routiniert bin, oder?
Ja, also es kommt natürlich, wenn ich in dem, was ich tue, sicherer bin, dann kann ich auch auf Dinge spontaner und besser antworten. Also auch für mich war es zum Beispiel am Anfang überhaupt nicht vorstellbar, irgendwie so Gerichtssachen zu machen, um dann bei Gericht irgendwie auseinandergenommen zu werden. Das kommt A, mit der Berufserfahrung, B, aber auch dann auch mit der Lebenserfahrung irgendwann, ne? Dass du, ich glaube, um ehrlich zu sein, irgendwann bist du auch zu faul, auf alles ständig zu reagieren, weil die Dinge da auf den Sack gehen, dann lässt du sie halt liegen und man muss auch ehrlicherweise mal sagen, ein geringer Teil erledigt sich dadurch auch von alleine.
Das ist wohl wahr, ja. Manche Sachen erledigen sich durchs Liegen lassen, das ist wirklich wahr, ja. Ich habe jetzt meinen ersten Auftrag, Zwangsversteigerung zur Aufhebung der Gemeinschaft. Habe ich kurz ein bisschen geschluckt, um dann festzustellen, vielleicht ist es doch gar nicht so dramatisch, weil es eine fiskale Erbschaft ist. Da habe ich, also da wird es einer Position nicht passen, aber die andere, die ist, ja, die ist maximal objektiv, sage ich jetzt mal. Da spielt, glaube ich, Emotionalität eine ganz geringe Rolle. Schauen wir mal, was wird. Okay, ich glaube, das war auch nochmal recht wertvoll, weil, also ich kann mich noch erinnern, dass du mal erzählt hattest, das waren auch 1, 2 Kolleginnen und Kollegen, die kenne ich auch noch aus der Ausbildung, mit denen du auch in Kontakt stehst. Ja, die haben gerade ganz aufgeregt angerufen, weil die haben Post vom Rechtsanwalt bekommen. Also irgendwann kommen wir da alle nicht mehr drum rum. Ich weiß, es gibt im Seminar, das ich begleiten darf, das Grundlagen des Sachverständigenwesens, diesen Punkt, was braucht es denn, um Sachverständiger zu sein? Ne? Also da zählt unter anderem ja auch die psychische und auch die physische Eignung für diesen Job. Also physisch ganz spannend, logisch irgendwo, weil wir natürlich recht mobil sein müssen in diesem Objekt. Wenn mich die Kunden dann mal fragen, wo müssen sie denn hin, was müssen sie sehen, dann sage ich immer alles. Das ist das Coole. Ich darf auch auf Spitzböden hochkrabbeln und muss mir das mal anschauen. Und die psychische Komponente natürlich auch, weil, wie gesagt, ich komme nicht hin, um Exposé-Bilder zu schießen und ich sag jetzt mal, die Familie beim Verkauf ihres Hauses zu begleiten, sondern ich komme halt hin, weil im Zweifelsfall irgendeine Situation halt gerade strittig ist. Und dann bin ich ja schon gut dabei, wenn ich ins Objekt reinkomme. Also ich muss gestehen, bei dem Zwangsversteigerungstermin letzte Woche habe ich ein bisschen gehofft, dass ich vielleicht nicht reinkomme. Schauen wir mal. Aber es war tatsächlich ein sehr, 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 sehr schöner Termin und sehr, sehr zielführend. Ich meine, ich bin dann raus, das muss meine Kunden ja auch so sagen. Also ich habe ja letztendlich auch nur meinen Teil dazu beizutragen, das zum Ergebnis geführt hat. Ich bin jetzt nicht ihr Wegbegleiter und ich bin jetzt auch nicht aussagefähig, was irgendwelche Gerichtsverfahren angeht. Das ist gar nicht mein Job. Ich bin hier wirklich nur Beobachter der ganzen Angelegenheit mit meinem Beitrag. Und ja, ich gehe davon aus, dass das auch einfach ein bisschen die Erfahrung machen wird, dass man dann halt auch den breiteren Rücken bekommt.
Ja.
Okay, dann vielen, vielen lieben Dank. Ich würde mal sagen, hast du noch eine lustige Anekdote aus dem Bereich? Aber der Bereich ist gar nicht so lustig, oder?
Nein.
Na fein. Dann danke für euch ganz, ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei wart. Geht hinaus in die Welt und bewertet.
Aber richtig.
Bis nächste Woche. Ciao.
Bis dann, ciao.